SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Es ist ein besonderer Tag für mich, deshalb sind die beiden Gäste heute Vormittag auch besonders. Zwei, mit denen ich damals in den 80er Jahren bei Point angefangen habe. Rüdiger Becker und Thomas Roth. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Hallo lieber Wolfgang, ich grüß dich.
Rüdiger, wie geht's dir?
Bis jetzt ganz gut. Aber
was argwöhnst du?
Ja, ich weiß es nicht. Es könnte ja schon sein, dass das so ein bisschen in ein Klassentreffen ausartet und dass wir hier also uns stundenlang Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, bis wirklich der letzte Hörer und die letzte Hörerin abgeschaltet haben.
Also ich kann versprechen, wir werden versuchen, die Heldengeschichten in einem überschaubaren Maß zu halten.
Das waren ja auch gar nicht so viele.
Umgekehrt, es waren viele. Das war schwierig, was du dir vorgenommen
Meinst
hast.
Meinst du?
Ja, na klar.
Rüdiger, wie war es für dich nach so vielen Jahren? Man muss dazu sagen, du bist schon Mitte der 80er Jahre vom SDR damals zum WDR gegangen, lebst seit langem in Berlin. Wie ist jetzt diese Rückkehr nach Stuttgart und auch in dieses Funkhaus für dich?
Naja, ich habe ja gerade schon das Bild vom Klassentreffen gebraucht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wie, wenn man das erste Mal wieder in seine alte Schule kommt und dann also so sieht, ja, manches hat sich total verändert, ist alles viel moderner geworden, manches ist aber auch immer noch so wie damals. Also es war schon für mich spannend, aber damals waren die Studien, das war eine ganz andere Technik, mit der wir gearbeitet haben. Also das ist gar kein Vergleich mehr. Also eigentlich bin ich hier in was völlig Neues reingeraten für
Thomas,
mich.
Wie ist es bei dir? Man muss dazu sagen, also du warst dann im Gegensatz zu Rüdiger in den ganzen Jahren immer mal wieder hier, warst auch als Korrespondent beispielsweise dann auch immer mal zu Gast in dieser Sendung. Wie ist es jetzt für dich da wieder nach Stuttgart und zum SWR zu kommen?
Eigentlich ganz toll. Es ist natürlich ein bisschen nostalgisch und Erinnerung, nicht zuletzt, weil wir drei da angefangen haben, in einer völlig anderen Zeit, ganz spontan, manchmal chaotisch, interessant, in meiner Erinnerung jedenfalls. Es waren richtig schöne Jahre und ich sage es jetzt mal lieber am Anfang gleich. Ich bin sehr dankbar, dass wir drei in dieser Zeit zusammenarbeiten konnten. Das war einfach toll.
Also ich kann für mich sagen, diese Anfangsjahre waren deshalb sehr wichtig und prägend, weil sie auch sehr emotional waren. Ich habe im Übrigen die Erfahrung gemacht, also auch bei Leuten, die dann später zu Gast waren, Niedeken beispielsweise oder Campino, dass es bei denen auch sowas wie eine alte Anhänglichkeit gibt, weil Point war beispielsweise Rüdiger und Thomas die Sendung, die denen auch erstmal ein Forum gegeben hat.
Ja, ich weiß gar nicht, also ob viele Hörer noch wissen, was Point eigentlich war. Also das war damals eine Radiosendung auf dem damaligen SDR3-Programm, die erst nachmittags lief, später dann abends und eigentlich so eine reine Jugendsendung war, also mit sehr progressiver Musik und vielen Themen halt auch, die Jugendliche damals bewegt haben. Und gerade in Baden-Württemberg gab es eine sehr engagierte Szene, also fast in jedem kleinen Dorf gab es irgendwo drei Jugendliche, die ein Jugendzentrum gründen wollten und natürlich auch wollten, dass darüber irgendwie berichtet wird. Und damals waren die ja alle nicht miteinander vernetzt. Es gab keine Handys, es gab kein Internet. Also das war alles damals eine ganz, ganz andere Szenerie.
Und damit entstand natürlich auch, Thomas, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, auch sowas wie eine sehr, sehr enge Hörerbindung.
Ja, absolut, ja, in der Tat. Man muss dazu sagen, es gab auch noch kein Privatradio. Also wir waren quasi die Einzigen, der SDR damals. Und das bindet natürlich so oder so. Wir hatten die Leute wirklich am Lautsprecher. Und darum haben wir ja auch gekämpft. Wir mussten auch über die berichten. Das heißt aber ein Stück weit auch deren Interessen wahrnehmen, ja, dass die nicht untergehen mit ihren autonomen Zentren. Die hatten ja nicht nur Freunde. Ja, das war ein extrem konservatives Bundesland in Baden-Württemberg. Und ich sag das mal so, ich glaube, wir haben da eine ganz gute Rolle gespielt, dass die voneinander erfahren haben.
Also Scholz hat ja vor ein paar Wochen den Begriff der Zeitenwende gebraucht. Gilt vielleicht auch für diese Jahre Ende der 70er, Anfang der 80er, also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was es damals alles gab, die Nachrüstungsdiskussion, der Beginn der Friedensbewegung, der Wechsel im Übrigen auch im Kanzleramt von Schmidt zu Kohl.
Ja, es ist ja damals auch Baden-Württemberg war ein sehr CDU-regiertes Land, also das war neben Bayern eigentlich also so die absolute CDU-CSU-Richtung am Ruder. Und dann kam aber plötzlich sowas auf wie die Bewegung der Grünen. Also plötzlich haben sich so immer mehr Leute engagiert für Naturschutz, für Umweltschutz, für autonomes Leben, für andere Formen der Lebensgestaltung. Und so ganz, ganz langsam kam das auf. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade Baden-Württemberg das erste Bundesland war, der erste Flächenstaat, in dem Grüne ins Parlament eingezogen sind.
Die Sendung damals hieß Point, eine Jugendsendung des SDR, des Süddeutschen Rundfunks, Rüdiger Becker und Thomas Roth, zwei Menschen, die bei Point waren, in nicht ganz unwichtiger Funktion. Rüdiger, 1. Mai 1977, du hast angefangen, kurz davor dieses grässliche RAF-Attentat auf Buback in Karlsruhe und in Folge dann dieses weitergehende Terrorjahr 1977.
Ja, das war der deutsche Herbst, nannte man das damals. Das war schon eine Zeit, wo halt auch man das Gefühl hatte, also es ist ganz viel Polizei überall unterwegs, auch zum Beispiel im Süddeutschen Rundfunk. Also da standen immer noch Polizeiautos und guckten, wer da, man hatte vielleicht die Befürchtung, dass irgendjemand diesen Sender mal in die Luft sprengt, was aber Gott sei Dank nicht passiert ist. Und das war auch ein Thema, was uns natürlich in Point sehr stark beschäftigt hat, weil es gab auch bei vielen Jugendlichen also auch Sympathien durchaus für die RAF, weil die halt auch einfach frustriert waren, dass sie nichts bewegen konnten politisch in dem Ort, wo sie lebten. Und wir haben auch solchen Jugendlichen durchaus mal ein Forum gegeben, sich zu äußern. Das gab natürlich ziemlich viel Ärger, aber ich habe dann einfach in einer weiteren Sendung dann mal nur junge Polizisten erzählen lassen, wie sie das so erleben. Also wenn die auch bei Demonstrationen eingesetzt werden, wenn die angegriffen werden. Und ich fand, das war auch ganz spannend, weil das erfährt man im Alltag eigentlich nie, wie es denen geht.
Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, es waren damals, Thomas, du wirst dich auch erinnern, emotional wirklich hochdramatische Zeiten, in denen man auch schnell in bestimmte Schubladen als RAF-Sympathisant beispielsweise gesteckt wurde, obwohl man da gar nicht reingehört hat.
Nee, das stimmt. Also die Gesellschaft war einerseits gelähmt, also dieses Wort der bleiernen Zeit, das trifft mindestens meiner Erinnerung nach. Ich war da noch nicht bei Point, ich kam ja dann erst ein bisschen später zu euch, aber immerhin das Lebensgefühl erinnere ich noch wirklich sehr gut. Und das sozusagen diskutierbar zu machen, man muss darüber reden. Und es ist nicht alles vielleicht Irrsinn, ja, so wie es einem ja natürlich vorkam. Ja. Und da gibt es vielleicht auch noch konstruktive Elemente, die man entwickeln kann, die man diskutieren kann. Und da hat, finde ich, meiner Wahrnehmung nach Point eine durchaus wichtige Rolle gespielt im Sinne von darüber sprechen.
Wie groß, Rüdiger, waren im Nachhinein die Widerstände, zum einen aus dem Haus, also auch aus der Hierarchie, und zum anderen möglicherweise auch aus der Politik?
Also es war natürlich schon so, dass in der Hierarchie des Süddeutschen Rundfunks alles so ein bisschen misstrauisch beäugt wurde, was wir da so machen. Also man hatte so das Gefühl, das ist so ein linkes Nest, was sich da irgendwie ausbreitet im SDR, obwohl ich würde das gar nicht so behaupten, dass das so war. Also ich denke schon, dass wir politisch sehr vielfältig waren. Aber wir wurden sehr genau beobachtet und wir mussten alles, was wir gemacht haben, auch irgendwie immer 200%ig absichern. Also da durfte ja nicht irgendein formaler Fehler passieren, irgendeine Falschinformation über den Sender gehen. Da mussten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ist uns aber auch, glaube ich, in der Regel immer gelungen. Und vielleicht war es aber auch so, dass man manchmal auch so ein bisschen gedacht hat, naja, Jugendliche und so. Und das ist so unter ferner Liefen. Das hat uns vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen.
Also ich kann mich erinnern, das war dann ein bisschen später, ich glaube so Mitte der 80er Jahre. Ich habe damals eine Reportage gemacht über die Angehörigen von inhaftierten RAF-Leuten. Und es wurde dann minutiös vom damaligen Justiziar abgenommen, bevor es dann über den Sender ging.
Ja, das war schon die Stimmung da. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite finde ich auch in der Rückerinnerung hat es uns auch, finde ich, die Sinne geschärft. Ja, wo arbeitest, machst du Fehler. Das ist in unserem Beruf so wie in jedem anderen auch. Aber wir wussten da alle, wir müssen uns diesem Thema widmen und B, wir müssen hellwach sein. Und Rüdiger, ich lobe dich ungern, aber dann doch, du warst halt auch ein sehr umsichtiger Chef in einer nicht ganz einfachen Redaktion. Und das alles zusammen machte dieses Point auch aus. Und ich glaube, das haben die Hörerinnen und Hörer irgendwie mitgekriegt.
Und wir waren einfach ein gutes Team. Ja.
Weil wir über die 80er Jahre über eine Sendung namens Point gesprochen haben. Es gibt einige Hörer, die durchaus Interesse angemeldet haben an der ein oder anderen Heldengeschichte. Also, ihr habt beide damals auch die Sendung moderiert. Rüdiger, hast du eine Sendung als besonders, keine Ahnung, skurril, dramatisch, aufregend, wie auch immer in Erinnerung, die du damals gemacht hast?
Also, an was ich mich zum Beispiel erinnern kann, das hatte aber eigentlich mit Point selber gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich saß im Studio und fing gerade eine Sendung an zu moderieren. Und die war, lief die bis 21 Uhr hätte die laufen sollen. Und anschließend wäre eine Sportübertragung gekommen vom damaligen Endspiel, das hieß, glaube ich, noch nicht Champions League, sondern Europapokal der Landesmeister in Brüssel. Und ich habe meine Sendung angefangen und irgendwie habe ich mal so aus Jux mal in die Leitung reingehört, die schon stand für dieses Ereignis in Brüssel und höre plötzlich was von Toten, höre was von Verletzten, von Drama und so. Und dann habe ich also erstmal versucht, unsere Sportredaktion anzurufen. Die waren alle beim Abendessen, die haben nichts davon mitgekriegt. Man hatte ja noch keine Handys damals, auf die Eilmeldungen geploppt sind. Und ja, ich habe die Sendung dann sofort abgebrochen und wir haben dann uns einfach auf diese Leitung draufgeschaltet. Ich habe niemand fragen können, ob ich das darf. Ja. Ich habe es einfach gemacht und ich glaube, im Nachhinein war das eine ganz gute Entscheidung.
Thomas, fällt dir im Rückblick eine Sendung ein, die dir auch nachgegangen ist?
Ja, das war absolut. Und zwar, es war meine erste Sendung, die ich bei Point moderieren durfte. Februar 81. Wir fingen ganz normal an, die Sendung. Rüdiger war auch in der Redaktion und war da und so. Und nach 20 Minuten Nachricht: Putsch in Madrid. So, dass ein faschistischer Oberst und einige Leute das Parlament da besetzt haben. Da sollte der Ministerpräsident, glaube ich, gewählt werden. Deshalb waren die da alle da. So, und dann saß ich da und musste damit irgendwie umgehen. Irrsinnig spannend natürlich. Ich habe mich immer für diese für Spanien interessiert, übrigens auch für Frankismus und Faschismus und wie unheilvoll das natürlich alles war, abgesehen von unserer eigenen Geschichte. Insofern war ich wenigstens im Thema zu Hause und ich habe dann wirklich auch mitgebankt, ja, dass diese, auf Schwäbisch sagt man, die Saukerle da überwunden werden können.
Wir mussten andauernd praktisch live das Programm ändern. Also wir haben natürlich dann versucht, alles Mögliche an Informationen ranzuholen, Korrespondenten zu erreichen und. Und Thomas hat das, also als würde er seit 10 Jahren diese Sendung moderieren, hat das also in einer Souveränität gemeistert, also überhaupt nicht irgendwie aufgeregt und also es war wirklich großartig. Und ich meine, du hast dich ja später in deinem späteren Leben noch häufiger mit Krisenberichterstattung zu tun gehabt.
Das stimmt.
Das war ein ganz guter Einstieg.
Das kann man wohl sagen. Und vor allem ging es gut aus, ne? Über Nacht dann, weil der heute in Verruf geraten, der König da eine sehr positive Rolle gespielt hat in der Rettung der Demokratie.
Wobei, ich habe euch jetzt gerade zugehört, erstaunlich ist, dass einem ja immer die dramatischen, vielleicht auch die tragischen Geschichten in Erinnerung bleiben und nicht die Sendungen, die irgendwie vollkommen nett, freundlich und harmonisch
sind. Geht dir das anders?
Nein, ich könnte ja auch im Stand sagen, also ich habe damals Leute moderiert, als Winnenden passiert ist.
Ach, gut.
Dieser schreckliche Amoklauf. Ich habe Beslan damals moderiert mit einer, lass mich überlegen, das war glaube ich eine Wolfsforscherin. Und dann gab es diese Stürmung der Schule in Beslan mit diesen Hunderten von Toten und wir haben dann quasi eine Aktuell-Sendung draus gebastelt. Also mit anderen Worten, ja, auch tragisch und dramatisch, mehr oder weniger.
Ja, wir haben aber auch viele, ich sage das mal so, damals hätten wir das vielleicht gar nicht gut gefunden, viele Feel-Good-Sendungen gemacht, ne? Also mit guter Musik, wo du ein bisschen so entspannen kannst, zurücklegen kannst. Aber die erinnert man natürlich nur in dem Sinne, dass es die gab und dass es gut war, dass es die gab. Aber Sendungen, die dann in einem selbst zählen, ja, du hast deine Beispiele gerade erwähnt, mir ging es eben da so. Die sind ja näher, ja, da geht's um was. Klar. Du kämpfst im Grunde irgendwie mit, ja, wie ich jetzt in dem Fall, dass diese spanische Demokratie überlebt. Ja. Also.
Was aber auch sehr schön war, ist, wenn zum Beispiel an so einem heißen Sommertag wie heute, da saßen wir morgens in der Redaktion und haben gesagt, warum gehen wir nicht einfach mal raus in den Park? Wir hatten ja den Park der Villa Berg direkt vor der Haustür im Studio. Und dann haben wir also innerhalb von wenigen Stunden geschafft, also die Übertragungstechnik dazu zu bringen, da einen Ü-Wagen hinzustellen. Wir haben Getränke besorgt und haben dann einfach die Sendung mal draußen aus dem Park gemacht. Und es kamen immer mehr Leute dazu. Und die, also das war auch ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und dass man das überhaupt konnte. Also heute sind diese ganzen ich weiß nicht, wie es beim SWR ist, aber die Sender sind ja oft auch so bürokratisiert. Du musst, also wenn du da nicht 5 Tage vorher einen Antrag gestellt hast auf einen Übertragungswagen, wäre der nicht gekommen. Und damals ging das alles irgendwie mit kurzen Absprachen am Telefon. Musiker haben wir da engagiert und sowas am Telefon, die kamen dann auch sofort.
Wir haben viele Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Wir haben auch eine Mail bekommen, was uns alle besonders freut, von Susanne Bittorf, damals Redakteurin und Moderatorin bei Point, die uns irgendwie aus dem Zug gemailt hat. Manni Breukmann aus Düsseldorf, der große Sport- und Fußballreporter, schreibt: drei absolut taufrische Männer reden mit glänzenden Augen über die alten Zeiten. Ich höre euch mit Wonne zu.
Ist doch nett.
Ja, danke. Herzliche Grüße in den Zug und zu Manni.
Ihr kennt euch relativ
natürlich
gut. Ja, weil beide WDR-Kollegen damals und beide ja auch Radio. Du, Rüdiger, bist dann zweimal für den WDR nach Berlin gegangen und hast dann 2 Korrespondententurns gemacht. Ich glaube, der erste war 95 bis 2000. Also du hast ja eigentlich noch den Kanzler Kohl dann erlebt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das war damals gar nicht so wichtig, denn damals war ja der Regierungssitz noch in Bonn. Und in Berlin, das war dann eher so ein regionales Studio. Und wir haben in den ersten Jahren, wo ich da war, eigentlich immer eher so regionale Berliner Themen gemacht. Also das Stadtleben, die Reichstagsverhüllung von Christo, das war so eines der ersten großen Themen damals, als ich da anfing. Und der Umzug der Regierung war ja erst 1999, den habe ich also noch mitbekommen. Dann
Schröder dann Kanzler.
Genau, und wir sind dann ins Hauptstadtstudio auch gezogen. Also alle ARD-Sender waren dann unter einem Dach, während die vorher so ganz verteilt waren über Berlin.
Ja.
Und dann kam halt auch die Politik und das war auch ein bisschen das Problem, dass ab dann eigentlich so diese vielen schönen Themen, die so Spaß gemacht haben, in Berlin eigentlich nicht mehr möglich waren, weil man halt in der politischen Berichterstattung total drin gesteckt
ist. Also ich erinnere mich, dass Kollegen und Kolleginnen damals gesagt haben, also mit diesem Wechsel der Regierung von Bonn nach Berlin sei auch sozusagen eine wahnsinnige Beschleunigung, ein wahnsinniges Tempo damit reingekommen. Hast du das auch so erlebt?
Ja, kann man schon sagen. Also zum einen, also Bonn war, glaube ich, sehr gemächlich noch immer so vom Tempo. Es war auch zu Zeiten, wo die öffentlich-rechtlichen Sender immer noch ziemlich konkurrenzlos waren. Dann, als das alles nach Berlin ging, dann war der Konkurrenzdruck viel größer. Dann plötzlich war Schnelligkeit das entscheidende Kriterium und nicht mehr Gründlichkeit in der journalistischen Recherche. Also das war schon eine totale Umstellung. Und auch damals hat sich ja auch die Technik umgestellt. Plötzlich haben wir halt digital gearbeitet und nicht mehr mit den alten Bandmaschinen. Also da hat sich viel geändert.
Du hast Thomas Schröder und diese Koalition, diese rot-grüne Koalition auch noch dann zum Schluss in Berlin miterlebt, als du Studioleiter dann in Berlin warst für die ARD, fürs ARD-Fernsehen.
Ja, das war natürlich eine irre spannende Zeit. Das war die Koalition Schröder-Fischer. Da war eine unheimliche Dynamik drin. Interessante Typen, fand ich. Ja, ich fand vor allem den Fischer unglaublich spannend, wenn man so ein bisschen seine Biografie kennt, wie er sich da eingebracht hat. Und da, wo er glaubte, stehen zu müssen, dann auch stand. Ja, die Frage, was macht man auf dem Balkan und so. Das hat mich wirklich beeindruckt, wie er ein Stück weit auch gegen die Geschichte seiner Partei angearbeitet hat und sich am Ende dann auch richtigerweise durchgesetzt hat. Das war sehr interessant.
Wobei Fischer galt und gilt ja als nicht ganz einfach im Umgang, um es mal vorsichtig
zu formulieren. Ja, also im Gegensatz zu uns dreien wahrscheinlich. Nein, natürlich, ja, das ist ein individueller Typ. Weißt du, ich schätze das außerordentlich, wenn Menschen Individuen sind. Die sind möglicherweise öfter nicht so wirklich gemütlich und so, aber sie haben was zu sagen und vielleicht auch nicht immer das, was einem passt oder eben nicht passt, aber sie sind Individuen und wir leben in einer Zeit, wo ich glaube, dass es wieder wichtiger wird, darauf zu achten. Ja?
So. Wie habt ihr beide diesen inzwischen sehr einsamen ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder in Erinnerung?
Also ich hatte gar nicht so wahnsinnig viel mit ihm zu tun, weil man hatte damals im Berliner Hauptstadtstudio verschiedene Aufgabengebiete und das also Schröder und den Bundeskanzler zu beobachten gehört jetzt nicht zu meinen Aufgabengebieten, aber es hat sich natürlich damals einfach auch ein komplett anderer Stil eingestellt. Also das war einfach eine jüngere Generation, die sind auch waren technisch viel moderner. Und so, und ich meine, man hat von Schröder damals eigentlich, ich habe ihn damals sehr geschätzt und da hatte man ja noch nicht ahnen können, welche Entwicklung der mal nehmen würde.
Ja. Thomas, wie ist
ja,
es bei dir?
Ja, das war nach Kohl. Insofern war er mindestens bei mir, aber ich glaube bei vielen anderen die Erleichterung einfach groß, ja, dass jetzt die Republik sich weiterentwickelt. So, natürlich Ich fand, der hat seinen Job als Kanzler ganz ordentlich gemacht. Hat ja deshalb auch, sonst hätte er nicht die Wahl gewonnen, wenn die Leute es nicht auch gedacht hätten, beziehungsweise dann am Ende auch verloren. Was sich jetzt abspielt, ist für mich einfach ein Trauerspiel. Ja, das ist unglaublich schade, wie ein Mann seinen Ruf und seine politische Karriere im Grunde durch diese Nähe zu Putin, um es mal sehr neutral auszudrücken, einfach nicht nur aufs Spiel setzt, sondern zerstört. Das ist traurig.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Rüdiger Becker und mit Thomas Roth, der insgesamt, zwei oder dreimal Korrespondent in Russland war.
Dreimal insgesamt. Also insgesamt zusammengerechnet etwas mehr als 9 Jahre.
Wie nah bist du Putin gekommen?
Ach, ich denke doch sehr. Als er sozusagen auftauchte, der war ja nicht bekannt, den kannte man gar nicht, bis er dann von Jelzin nach vorne geschoben worden ist. Und da hatte ich dann das Privileg, das erste große Interview für die ARD mit ihm zu machen, bevor er dann die Rede im Deutschen Bundestag hielt.
2001.
Genau. Und da habe ich ihn und seine Frau übrigens in Sochi tatsächlich kennengelernt und war erstaunt über insbesondere auch seiner Frau, wie sympathisch, wie aufgeschlossen. Und so ganz anders als das, was heute sich da fürchterlicherweise abspielt. Der Mann hat sich also entwickelt, aber damals, muss ich sagen, der hat mich schon beeindruckt. Das ist positiv sogar.
Viele sagen ja heute, sie haben sich kolossal in diesem Mann geirrt. Mhm. Würdest du das für dich auch sagen?
Ja, natürlich. Ja. Ich hatte, dadurch, dass ich ihn kontinuierlich verfolgen konnte, konnte ich sozusagen den Wechsel an ihm selbst erleben. Auch zum Beispiel die Bombardierung von Grozny, wo ich mittendrin stand, weil es eben so geschah. Niemand, ich auch nicht geglaubt hätte, dass es passieren kann, dass der seine Stadt flachlegt. Das war mir nur aus den Fotos meiner Heimatstadt Heilbronn oder Dresden oder so bekannt. Und da sah ich dann zum ersten Mal, wir reden über den Anfang der 2000er Jahre, wozu der Mann in der Lage ist.
Ja. Das hat dann seine Fortsetzung gefunden auf der Krim, in Georgien, vor allem auch in Syrien. Und alles ist nach einem sehr ähnlichen Muster passiert. Mit anderen Worten, das war sozusagen die Probe für das, was jetzt in diesem Februar begonnen hat?
Das sehe ich auch so, ja, auf jeden Fall. Das war seine Methode, wie soll man sagen, Politik zu machen. Ja? Das war nichts anderes als Vernichtungspolitik im Tschetschenienkrieg, gar keine Frage. Ich war im Georgienkrieg selbst auch drin, weil ich als Korrespondent da eben tätig war und sah, mit welcher Härte da auch in Georgien vorgegangen wird. Da wusste ich, dieser Mann ist wirklich gefährlich. So habe ich dann auch versucht zu berichten, eine ganze Reihe von anderen Kollegen auch. Ja. Aber komischerweise hat die Politik das nicht so wirklich aufgenommen, ja, was für eine eigentliche Gefahr dahinter stecken könnte.
Was muss passieren, damit er weggeräumt wird und von der Bildfläche verschwindet?
Also auf jeden Fall muss diesem Mann Widerstand entgegengebracht werden und in dem Fall auch, also mir ist sozusagen eine besondere Sympathie zu Militäraktionen nicht eigen, aber in diesem Fall muss es sein. Ja, insofern bin ich froh, dass die deutsche Politik sich geändert hat und da militärischer Widerstand in der Ukraine ermöglicht wird. Dieses Land soll erobert und vernichtet werden. Das ist seine Politik. Das können viele hier immer noch nicht so richtig. Ich meine, jetzt sieht man es ja doch deutlicher. Akzeptieren, dass es genau dieser Mensch ist, der diese Vernichtung anrichtet und den man nicht mit Verhandlungen stoppen kann, sondern der wird, wenn überhaupt, je verhandelt. Niemand weiß das. Ja. Ja, nur tun, wenn er dazu gezwungen wird.
Auf der anderen Seite, jeder Krieg endet schlussendlich mit irgendeiner Form von Verhandlung. Die Prognose für die Zukunft, für die nächsten Wochen, wenn es denn möglich ist?
Es wird nicht verhandelt werden, glaube ich, von den Ukrainern nicht. Und die haben das ja zu entscheiden. Wenn sie auf dem Schlachtfeld, so schrecklich sich das anhört, nicht eine Position erreichen werden, womit sie danach dann überleben können. Ja, das ist das Entscheidende. Und in diese Richtung muss man sie stärken. Und ich bin ganz froh, dass die Bundesregierung inzwischen sich auch nach einigem Ringen, was ich nicht schlimm finde, wenn man darum ringt, das ist keine leichte Entscheidung, aber doch, finde ich, die richtige Entscheidung getroffen hat.
Wird es einen Putsch gegen Putin geben?
Glaube ich nicht, nein. Das ist, wer weiß das, ja, was sich in den Hinterzimmern, in den Armeestäben abspielt, in den Geheimdiensten. Russland ist eine KGB-Diktatur geworden. So, wer schaut da schon genau rein? Ich glaube, die relativ kleine Clique um ihn herum, die haben verdammt viel zu verlieren. Materiell, ideell, ihre gesamte Identität. Deshalb bewegen die sich nicht, es sei denn, man zwingt sie dazu. Wie das geschehen kann, weiß ich nicht.
Rüdiger, die Stones hast du nie gesehen auf einer Bühne, allerdings mal Mick Jagger in München im Biergarten getroffen.
Ja, er stand in der Schlange, in der ich auch mein Bier holen wollte und ich habe ihn von Weitem gesehen. Da habe ich mir gedacht, der sieht aus wie Mick Jagger, aber erstens fand ich ihn ziemlich klein und dachte, Mick Jagger wäre nicht so klein. Zweitens konnte ich mir nicht vorstellen, dass Mick Jagger sich in eine Schlange stellt, um Bier zu holen. Aber am nächsten Tag habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass die tatsächlich in der Stadt waren, ja. So in München.
Wobei das schon ein paar Jahre her ist, weil jetzt aktuell vor ein, zwei Wochen war er ja auch in München und ist irgendwie so durch die Anlagen flaniert und hat irgendwelche Selfies gemacht. Mhm. Thomas, du hast die Stones gesehen in Moskau nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja. Was war das?
Das war deren erstes Konzert auf heute russischem Gebiet, damals noch sozusagen post-sowjetischem Gebiet, im Luzhniki-Stadion, ein tolles Stadion, und das wir von der Fußball-WM ja alle kennen. Da haben Leute geweint, ja, die gesagt haben, ich habe so lange in meinem Leben darauf gewartet, dass ich die sehe, ja, und nun sind die plötzlich da. Das war für manche wie ein Traum, war sehr spürbar. So, ich als Reporter natürlich brauchte auch ein Interview, die gaben eine Pressekonferenz, und ich drang irgendwie nicht durch, waren auch russische Kolleginnen und Kollegen und stellten Fragen, die sonst so auch noch nie gehört hatten, will ich jetzt nicht wiederholen. Dann war die Pressekonferenz zu Ende. Und dann habe ich meine Notbremse hervorgeholt und brüllte Richtung Stones: Keith, you are greater than Beethoven. Ja. Und da drehte der sich um: Man, who said that? Da habe ich meine Händchen gehoben und gesagt: Ich. Dann hat er mit mir kurz nur, aber immerhin geredet. Also ich habe viele Erinnerungen da. Es war ein großartiges Konzert in Moskau. Übrigens, Stones for President. Könnten die Russen nicht den Putin durch die Stones ersetzen? Dem Land ging es sofort sehr viel besser. Würde ich mal gut finden.
Also ich würde mich dem jetzt einfach mal spontan anschließen. Und ansonsten gilt festzuhalten, Keith Richards hat sich nicht dagegen gewehrt, mit Ludwig van Beethoven verglichen zu werden.
Er war erstaunt. Der drehte sich sichtlich erstaunt rum. Ja. Ja. Das war ja meine Idee auch.
Wir wollten gegen Ende der Sendung ein bisschen noch reden darüber, wie sich Journalismus verändert hat in diesen letzten, sagen wir es deutlich, 40 Jahren, Rüdiger. Was fällt dir da spontan ein?
Naja, erstens mal haben wir inzwischen die Möglichkeit, dass jeder so für sich Journalismus spielen kann, weil wir das Internet haben, wo jeder alles kommentieren kann. Also es ist mittlerweile so, diese traditionellen Medien spielen keine so große Rolle mehr. Ich finde nach wie vor, dass Journalisten oft zu sehr auf Schnelligkeit achten, also dass es nicht mehr darum geht, also wirklich in die Tiefe zu gehen bei Themen, sondern halt einfach irgendwas rauszuhauen, damit man es möglichst vor der Konkurrenz hat. Und was mich auch oft stört, ist, dass viele Journalisten so sehr in ihrer eigenen Blase leben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Als überall Homeoffice gemacht wurde, erschien der Spiegel mit einem Titelbild zu einer Titelgeschichte über Homeoffice. Du sahst einen wunderschönen großen Garten. Da saß jemand unter einem Baum vor einem Laptop. Eine Frau stand weiter hinten und telefonierte und ein Kind spielte unterm Tisch in einer Plastikwanne. So stellen sich Journalisten Homeoffice vor, dass es viele Leute gibt, die in zwei Zimmerwohnungen, wo es überhaupt nur einen Tisch gibt, also zusammen mit ihren Kindern irgendwie versuchen müssen, sich den Arbeitsplatz zu teilen. Also so diese Situation, die viel häufiger wohl vorkommt auch, das haben viele Journalisten, glaube ich, gar nicht drauf.
Tja, müssen wir uns diesen Schuh anziehen, Thomas?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die sehr kritisch ist. Das sehe ich genauso wie Rüdiger. Unser Job als Öffentlich-Rechtliche, ich bin ja schon pensioniert, aber irgendwie dann doch im Herzen dabei, ist natürlich aufzuklären und in diesem irrsinnigen Wettlauf ein Stück weit auch mal zur Seite zu treten und zu sagen, Moment, wir recherchieren mal und gehen in die Tiefe. Das ist, warum es uns gibt, warum die Leute Gebühren zahlen, dankenswerterweise. Und dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch da. Da sollten wir immer dran denken, das ist unser Job. Und das kann auch mal langsamer sein, aber es muss stimmen.
Wenn wir über Medien, wenn wir über Journalismus des Jahres 2022 sprechen, ein Vorwurf, der immer wieder erhoben wird, ist der, dass es eine Mainstream-Berichterstattung gibt. Bei Corona beispielsweise oder jetzt auch beim Ukraine-Krieg. Denkt ihr, dieser Vorwurf wird ein Stück weit zu Recht erhoben?
Also es kann vielleicht schon sein, dass manchmal einfach Sachen nicht gut genug erklärt werden von Journalisten. Also dass man nicht unterscheiden kann zwischen Theorie und wissenschaftlichen Erkenntnissen beispielsweise. Also gerade bei Corona. Da gibt es halt viele Leute, die ihre Sicht der Dinge für eine Meinung halten und glauben, also es gibt da zwei Meinungen zu Corona. Und das ist ungefähr so, wie man sagen würde, es gäbe zwei Meinungen, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist. Also das sind einfach keine gleichwertigen Meinungen. Und das ist bei Corona halt auch so. Also es gibt wissenschaftliche bewiesene Erkenntnisse, die stimmen. Und das muss man auch so deutlich sagen. Und wenn da Leute quer und anders denken, dann liegen die halt einfach falsch.
Wobei die Frage dann immer noch die ist, dass die Vorgaben, die Regularien des Staates dann angemessen sind oder im einen oder anderen Fall vielleicht auch.
Darüber kann man natürlich streiten, klar.
Ja, das soll man auch. Ich bin übrigens nicht der Meinung. Der Eindruck kann entstehen, weil die Medienlandschaft enorm vielfältig geworden ist, in der Menge enorm mehr durch die Digitalisierung und all diese Dinge. Nein, ich finde das nicht. Ich finde das eher beleidigend, weil ganz selten mit Fakten belegt. Und trotzdem gilt für uns Journalisten natürlich immer wieder neu, uns zu verorten. Mein früherer Chef Gerd Ruge, der sagte, weißt du, was hilft? Rausgehen. Sprich, rausgehen in dem Fall in die russische Welt. Und das gilt hier natürlich genauso. Und darüber berichten. Das ist der eigentliche Job. Und dann ändert sich auch immer wieder Presse und Berichte.
Nach meinem persönlichen Eindruck haben Hass und Wut und Verachtung zugenommen.
Ja.
Habt
ja.
ihr eine Idee, wie man das wieder zurückdrängen kann?
Ich glaube, man muss es immer neu anmahnen, auch die Menschenwürde neu anmahnen. Die Digitalisierung hat die Schleuse im Grunde geöffnet, ja, es hat viele gute Seiten, aber eben auch die. Und jeder kann nachts um 23 Uhr die schrecklichsten Beleidigungen loslassen. Neu anmahnen und übrigens, wenn es dann in die kriminelle Richtung geht, und das ist relativ früh der Fall, die auch konsequent verfolgen. Man hat das lange ignoriert und das nicht ernst genug genommen.
Rüdiger?
Ja, schlimm finde ich vor allem, dass oft Leute, die sich also wirklich für gute Sachen engagieren, Kommunalpolitiker zum Beispiel, also ganz brutal angegriffen werden. Also fast jeder Bürgermeister in Deutschland hat inzwischen irgendwie einen persönlichen Hassangriff schon selber erlebt. Und das ist keine gute Entwicklung.
Wir sind am Ende dieser Sendung, die gleichzeitig meine letzte reguläre SWR1-Leute-Sendung war. Ich möchte mich bedanken zum Schluss bei allen Kolleginnen und Kollegen des SWR, speziell natürlich auch bei SWR 1 Baden-Württemberg. Dann bei denen, ohne die diese Sendung nie stattfinden könnte, sprich die Technik, die Maske, die Dispo. Speziell auch möchte ich mich, um einen Namen zu nennen, bei Besa Dönmez bedanken, die in dieser Art und Weise Leute organisiert und koordiniert und den Laden auf eine sehr schöne Art und Weise zusammenhält. Und bei den Hörerinnen und Hörern möchte ich mich bedanken dafür, dass sie mich so lange ertragen haben.
Und wir möchten uns bei dir bedanken, lieber Wolfgang, und dir vor allem wünschen, dass du sehr schnell eigentlich in dein neues Leben gut eintauchen kannst und dass du auch loslassen kannst. Das ist natürlich schon toll, wenn man also so viele prominente Leute immer wieder kennenlernt und dann plötzlich in seinen eigenen Alltag wieder zurück muss. Aber ich glaube, du wirst kreative Möglichkeiten finden, dein Leben zu gestalten, und dafür wünschen wir dir alles Gute.
Und wir lassen sie nie aus den Augen, um das klar zu sagen.
Und ich könnte jetzt noch einen alten Fußballtrainer zitieren, der mal gesagt hat, das Leben geht weiter.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.